SWR 2 Wissen.
Ein Sommertag am Bodensee. Der Klosterhof, der sich an das Münster der Insel Reichenau anschließt. Er ist zu einem Freilichttheater umfunktioniert. Nur wenige Schauspieler sind zur Probe gekommen. Aber der Hund der Regisseurin ist dabei.
Sag mal, wollen wir ein kleines Päuschen machen und dann die Szene nochmal?
Päuschen, Roland.
Das Stück, das die Truppe aus Laien und Profis vorbereitet, heißt Hermann der Lahme. Großes geschieht in der Stille. Im Mittelpunkt steht ein Mönch, der gelähmt war. Dieser Hermann zählt zu den Lichtgestalten aus der großen Zeit des Klosters Reichenau. Nicht irgendein Kloster, sondern eines der bedeutendsten geistigen Zentren nördlich der Alpen. Und Hermann war einer ihrer berühmtesten Gelehrten.
Späte Ehren für ein schwäbisches Genie. Vor 1000 Jahren wurde Hermann der Lahme geboren. Von Helmut Frey.
Geboren wurde er 1013. Anlässlich seines 1000. Geburtstages ziehen Touristiker, kirchliche Hermann-Verehrer und Mittelalterforscher alle Register. Zu Lebzeiten hatte Hermann nicht nur Freunde, sondern auch Neider. Manche Ordensbrüder in der nahen Abtei St. Gallen sahen es gar nicht gern, dass sogar der König auf die Reichenau kam und bei der Gelegenheit auch das Miraculum Hermann sehen wollte, dieses Wunder an Gelehrsamkeit. Ein Ruf, den der Abt von St. Gallen in Zweifel zog. Im Theaterstück kontert sein Reichenauer Kollege, Abt Berno:
Diese Frage stellte sich mir nie, verehrter Herr Abt von St. Gallen, weil ich sie für zweitrangig halte. Ich sehe unser Miraculum Hermanus nicht in seiner Gelehrsamkeit, sondern...
Wohin sonst soll das Miraculum bestehen?
Sondern in seiner herrlichen inneren Freiheit.
Hermann ist ein armer Mensch, verwachsen, siech und fast gelähmt.
In seiner herrlichen inneren Freiheit, die ihn über die furchtbaren Fesseln seines Siechtums triumphieren lässt.
Man weiß eigentlich gar nicht genau, welche Krankheit es war.
Ute Fuchs, Autorin und Regisseurin des Theaterstückes über Hermann den Lahmen.
Wir sehen es mehr als unsere Aufgabe an, Hermannus als Menschen zu zeigen, mit all seinen Nöten, da er ja ein Schwerstbehinderter war, wie er letzten Endes über all das ja gesiegt hat, möchte man mal sagen. Wobei er unglaubliches Glück hatte, weil er auf den Abt Berno getroffen ist, der zu dieser Zeit Abt war und das Kloster ohnehin zur Blüte gebracht hat. Und diese beiden Männer hat sowas wie eine geistige Freundschaft verbunden.
Das ist Musik, die Hermann der Lahme komponierte. Bekannt ist er auch unter dem lateinischen Namen Hermanus Contractus. Denn was für uns heute die Weltsprache Englisch ist, war damals im 11. Jahrhundert Latein. Und es wäre für einen Gelehrten wie Hermann völlig unvorstellbar gewesen, Liedtexte in einer anderen Sprache zu verwenden. Eingespielt hat die von ihm überlieferten Stücke das Ensemble Ordo Virtutum, das auf die Umsetzung mittelalterlicher Stücke spezialisiert ist. Aber wie war es dem gelähmten Hermann überhaupt möglich, seine Kompositionen, die Musik, die er sich ausdachte, auf Papier zu bringen? Mittelalterforscher Felix Heinzer von der Uni Freiburg.
Er ist ein sehr berühmter Musiktheoretiker gewesen. Er konnte die Dinge nicht mit der Stimme artikulieren, also vorsingen, sondern er hat mit dem sogenannten Monochord gearbeitet. Das ist ein ganz einfaches Instrument, wie eine längliche Kiste sozusagen, mit einer Seite, wo man abgreifen konnte, zum Beispiel die Intervalle zeigen. Das heißt, er hätte sich beim musikalischen Sachverhalten immer dieses Hilfsmittels bedienen müssen, weil er eben mit der Stimme das nicht vermitteln konnte.
Dennoch ist es nach wie vor strittig, um welche Art von Lähmung es sich bei Hermann handelte und wie sehr sie ihn beeinträchtigte. Einige Medizinhistoriker behaupten, Hermann hätte seit seiner Geburt an Muskelschwund gelitten, weshalb er, wie sein Schüler Berthold schildert, niemals gehen gelernt hat. Er sei sein ganzes Leben lang an einen Tragstuhl gebunden gewesen und habe nur schwer verständlich sprechen können. Wegen dieser Behinderung bekam er den Beinamen Contractus, der Lahme. Der Pathologe Arne Lutz schätzt Hermanns Behinderung aus seiner ärztlich-wissenschaftlichen Perspektive ein.
Es könnte aber auch manches dafür sprechen, dass er einfach einen Geburtsschaden hatte, was man kennt, die Spastiker. Und er hatte eine schlaffe Lähmung. Und das sind die Leute, die ja intellektuell völlig intakt sind.
Trotzdem stellt sich die Frage, ob sich Hermanns Leiden mit den Jahren verschlimmerte. Vielleicht war es eine ähnliche Muskelerkrankung wie die des berühmten englischen Physikers Stephen Hawking. Der ist an den Rollstuhl gefesselt, kann nicht mehr sprechen und kommuniziert mit Hilfe von Computern und anderen Geräten. Die Jubelfeiern zum 1000. Geburtstag Hermanns unterstellen, dass man heute ziemlich genau Bescheid weiß über das Leben dieses Mönches von der Reichenau. Aber nicht einmal Hermanns Geburtstag ist gesichert. Immerhin steht fest, dass er einem Adelsgeschlecht aus dem oberschwäbischen Altschausen entstammte. Doch wann kam er auf die Reichenau und warum? Diese Fragen beschäftigen auch Steffen Patzold von der Universität Tübingen.
Zunächst einmal ist das ganz üblich, dass Adelsfamilien ihre Kinder zur Ausbildung in Klöster geben. Und nach allem, was wir so ahnen können, ist Hermann eben im Alter von 7 Jahren auf die Reichenau gekommen. Er berichtet selber darüber, dass er mit 7 Jahren der Ausbildung übergeben worden sei. Er schreibt keinen Ort dazu. Deswegen kann man nicht ganz sicher sein, ob er tatsächlich von Anfang an auf die Reichenau gekommen ist. Es ist aber aus meiner Sicht so die wahrscheinlichste Lösung.
Das sieht Walter Berschin anders. Er lehrte an der Universität Heidelberg und verweist auf Hermanns Weltchronik. Sie enthält auch autobiografische Hinweise.
Es heißt nur, zum Jahr 1020 in der Weltchronik Hermanns des Lahmen, Litteris traditus sum, ich wurde in die Schule gegeben. Aber wo diese Schule war, das ist ganz, ganz fraglich und es spricht eher gegen die Reichenau. Denn Hermann tritt als Lehrer auf der Reichenau auf und zwar als Lehrer in mathematischen, astronomischen Gebiet. Also beherrscht nicht nur Grammatik, Rhetorik, Dialektik, sondern auch die Wissenschaften, die mit der Zahl zu tun haben. Geometrie, Arithmetik, Musik, Astronomie. Wo hat er das gelernt? Wir wissen von keinem Reichenauer Lehrer, der das beherrscht hätte.
Eigentlich hat es überraschend lange gedauert, bis die Klosterinsel Reichenau in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde. Im Mittelpunkt dieser Auszeichnung stehen die 3 ehemaligen Klosterkirchen, die zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert entstanden und bis heute erhalten geblieben sind. Die größte von ihnen ist das Münster, im Zentrum der einstigen Klosterstadt der Benediktinermönche auf der Reichenau. Mehrmals am Tag versammelten sich die Mönche in der Kirche zum Gebet. So verlangte es die Regel der Benediktiner. Später wurde sie auf den kurzen Nenner gebracht, bete und arbeite, ora et labora. Längst untergegangen sind die Wirtschaftsgebäude der einst ausgedehnten Klosterstadt mit ihren Werkstätten, Lagerhäusern und Stallungen. Alfred Heitzmann hofft, dass sich eines Tages doch noch ansehnliche Überreste finden. Der pensionierte Lehrer lebt seit langem auf der Reichenau und gehört zu den 14 Frauen und Männern, die Touristen und Ausflügler zu den Sehenswürdigkeiten der Insel führen. Der Materialverschleiß für prächtige Folianten, die für die Liturgie an Feiertagen bestimmt waren, oder auch die Mühe zur Herstellung von Schriften zu fachlichen Fragen, das alles ist heute im Zeitalter von Internet und Mausklick kaum noch vorstellbar.
Die Reichenau hatte zu Hermanns Zeiten die größte Schreibstube Europas. Der erste hat das Blatt eingeteilt, da hat die Linien vorgegeben, dann kamen die Kopisten, die haben abgeschrieben, Texte geschrieben und dann kam die Creme der Mönche, nämlich die Illustratoren und die haben jetzt die Initialien ausgearbeitet. Jetzt wurde aus diesem Textblatt ein Kunstwerk, nicht wahr? Jetzt kam Blattgold ins Spiel und Farbe ins Spiel und so weiter. Wenn ein Buch richtig durchgestaltet war, also aufwendig gemacht, dann war das so viel wert wie ein großer Bauernhof mit Wald und Feld.
Außerdem waren Bücher zu Zeiten Hermanns des Lahmen ein bedeutendes Handelsgut. Darauf weist der Historiker Gerd Zang hin. Vor allem zwischen den Klöstern, die wichtige Bildungseinrichtungen waren, sei viel hin und her gereist worden.
Dann gab es eben auch Besuche, Besuche nicht zuletzt, um ein Buch zu holen, das man dann abgeschrieben hat, um es zu Hause in der Bibliothek zu haben. Das ist bei den Mönchen ein wesentlicher Teil auch der Reisetätigkeit, irgendwas zu holen, was man unbedingt in seinem Wissensschatz haben wollte. Und da hat man es ja auch wieder zurückbringen müssen.
So kann man sich auch die Verbreitung eines der wichtigsten Werke Hermanns vorstellen, seiner Weltchronik. Sie schreiben zu können, setzt ein genaues Studium überlieferter Texte voraus. Mit mühevollem Fleiß habe Hermann Informationen aus vielen Quellen gesammelt, bemerkt sein Schüler und Vertrauter Berthold. Hermann hat also abgeschrieben, beziehungsweise er ließ abschreiben. Man häufte Wissen auf, aber nicht um der reinen Erkenntnis, sondern um des Glaubens willen. Doch hätte sich Hermann wohl kaum mit einem naiven Glauben nach dem Motto »Glauben heißt nicht Wissen« abgefunden. Er scheint eher dem konträren Motto gefolgt zu sein, »Glauben heißt Wissen«. Die Ordensregel der Benediktiner, denen sich Hermann angeschlossen hatte, mag dieser Haltung entgegengekommen sein. Ursprünglich war sie weiter gefasst als der bekannte Merksatz »Ora et labora«. Sie lautete Ora et labora et lege, bete und arbeite und lies. Sie appellierte an den gläubigen Mönch, erforsche die Welt, um mehr über Gott zu erfahren. Mittelalterforscher Walter Berschin.
Das Neue an Hermanns Weltchronik ist, dass er konsequent seine Weltgeschichte mit Christi Geburt beginnen lässt. Er weiß natürlich, dass die Welt älter ist, aber für ihn als Christen ist erst ab da die Zeit interessant. Dann das Zweite, dass er sehr genau die einzelnen Jahre errechnet, was so einfach nicht war, nachdem die Zählung nach Jahren, nach Christi Geburt, nicht bei allen älteren Chronisten so eingehalten war. Die dritte Auffälligkeit ist die starke Präsenz der Familie, besonders die Geschichte der Mutter, aber auch seiner eigenen Geschichte in dieser Weltchronik.
Hermann beabsichtigte, eine schlüssige und in sich stimmige Weltchronik zu verfassen. Sie basierte auf einer möglichst exakt berechneten Zeitachse. Einer ihrer Dreh- und Angelpunkte ist aus seiner gläubigen Sicht die Bestimmung des genauen Datums der Osterfeste. Hermann fertigte umfängliche Tabellen an und gliederte die Zeit in Monate. Ein Monat dauerte bei ihm 29 Tage, 12 Stunden und, wie er formulierte, 29 Momente und 64 Atome. Trotzdem war sich Hermann bewusst, dass er selbst mit dieser feinen Unterteilung die Zeit nicht exakt genug erfassen konnte. Er war also selbstkritisch, eine Einstellung, aus der sich viel später wissenschaftliches Denken entwickelte. In einem kurzen Text bewundert der Mönch Berthold seinen Lehrer Hermann.
Das Wesen der Zeitrechnung, ihre Regeln und einige ihrer Erklärungen, worin er seine Vorläufer nicht wenig übertraf, stellte er eingängig und in richtiger Ordnung zusammen. Unter anderem fand er für die natürliche Erleuchtung des Mondes die Regeln, die am meisten mit der Erfahrung übereinstimmten und aufzeigen, zu welcher Stunde des Tages und der Nacht der Mond von der Sonne erleuchtet wird.
Offenbar zieht sich Hermann nicht auf Glaubenslehren zurück, um den Plan Gottes mit der Schöpfung zu ergründen. Eines der Instrumente, derer er sich bedient, ist Mathematik. Mathematik als Methode. Wer sich im Mittelalter mit Zahl, Maß und Gewicht beschäftigt habe, sei überzeugt gewesen, auf den Spuren des Planes Gottes zu sein, so Walter Berschin aus Heidelberg. Allerdings war zu Zeiten Hermanns des Lahmen das mathematische Rüstzeug noch immer unpräzise.
Die Null war noch nicht da. Aber man hat immer gewusst, seit Pythagoras, dass eine Beziehung zwischen Mathematik und Musik besteht. Man kann bei Hermann dem Lahmen sehr schön zeigen, wohin der Zug der Zeit im 11. Jahrhundert geht. Man hat sozusagen den Stand des antiken Wissens gerade wieder erreicht. Und nun ist aber der abendländische Musiker und Theoretiker nicht zufrieden, das zu wissen, sondern er überlegt, wie kann man das weiterentwickeln. Und die Weiterentwicklung bei der Musik geht eben in Richtung Notenschrift. Bei der Mathematik selber geht sie in Richtung eines Apparats, mit Hilfe dessen man mit sehr hohen Zahlen sehr rasch rechnen kann. Und das ist der Abakus, über den auch Hermann ein Lehrbuch geschrieben hat.
Beim Abakus handelt es sich um eine Rechenhilfe, um eine einfache Rechenmaschine. Sie war schon lange vor Hermann dem Lahmen in Gebrauch. Die bekannteste Form ist ein Gestell mit mehreren Stäben. Auf ihnen werden, nach bestimmten Regeln, Kugeln hin und her geschoben. Auf diese Weise kann mal genommen und geteilt werden. So lässt sich beispielsweise errechnen, wann in Hermanns Geburtsjahr 1013 Ostern war.
Das ist so eine Aufgabe aus der Kalenderrechnung. Man muss mal feststellen, in welchem Jahr des 19-jährigen Mondzyklus wir uns gerade befinden. Und dann ist die Rechenaufgabe dazu, die 1013 durch 19 zu dividieren. Am Ende kommt dann ein Ergebnis raus. Da sieht man also, so und so viele 19-jährige Mondzyklen sind vergangen seit Beginn unserer Zeitrechnung. Und so viele sind noch übrig. Und dann weiß ich was über den Mondlauf.
Martin Hellmann ist Lehrer am Gymnasium in Wertheim am Main. Um seinen Schülern zu zeigen, wie das mit dem Abakus funktioniert, bringt er gelegentlich ein großes Brett mit in den Unterricht. Aufgemalt sind Zeilen und es gibt Würfelsteine, auf die Zahlen geschrieben sind. Sie ersetzen Stäbe und Kugeln. Mit Mathematik und mit Hermann dem Lahmen beschäftigte sich Martin Hellmann intensiv während seines Studiums.
Für das Rechnen auf dem Abakus hat er Rechenregeln geschrieben. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das in Worte zu fassen, diese Operation. Und es war eigentlich was Neues. Gell? Da haben sich alle Völker schwer getan, zu allen Zeiten Rechenregeln in Worte zu fassen.
In der Herstellung von Uhren, Musikinstrumenten und mechanischen Geräten kam ihm keiner gleich. Mit diesen Arbeiten und vielen anderen dieser Art, die man in Kürze gar nicht alle nennen kann, war er ständig und völlig beschäftigt, soweit es ihm seine Schwäche erlaubte.
Der pensionierte Pathologe und Hermann-Kenner Arne Lutz.
Also er war eigentlich ein Praktikus, obwohl er seine Hände kaum benutzen konnte. Und ein schönes Beispiel, und die hat er wahrscheinlich erfunden, diese tragbare Sonnenuhr für die Wanderer.
Das heißt, für die Reisenden, die eine Mission zu erfüllen hatten. Konnte Hermann also selbst mit Handanlegen beim Entwickeln und Montieren auch des handlichen Astrolabiums, das sogar in der Nacht die Bestimmung von Ort und Uhrzeit möglich machte? Ein Gebiet, auf dem Hermann der Lahme für seine Zeit des 11. Jahrhunderts Maßstäbe setzte, war die Musiktheorie. Sie legte er den rund 100 Kompositionen zugrunde, die ihm heute zugeschrieben werden. Schon griechische Gelehrte hatten den Zusammenhang zwischen Musik und Mathematik ins Spiel gebracht und führten die Harmonien auf ein ideales Zahlenverhältnis zwischen den Tonhöhen zurück. Tatsächlich klingen Hermanns Kompositionen allesamt fast lieblich. Es handelt sich nicht um weltliche Gesänge, sondern sie waren alle für den Gottesdienst und das Chorgebet der Mönche bestimmt. Auch auswärtige Auftraggeber bestellten geistliche Musik bei Hermann. Sein Biograf und Schüler lobte den wunderbaren Wohlklang und die Eleganz der Kompositionen. Gut nachvollziehen lassen sich die so sanften und harmonischen Tonfolgen Hermanns an dem folgenden Werk, das der Tübinger Musikwissenschaftler Stefan Morend mit seiner Gruppe Ordo Virtutum einspielte.
Grundton, Quinte, Oktav und dann auch noch die untere Quarte, die eben in diesen einfachen Zahlproportionen 1 zu 2 zu 3 zu 4 stehen, die seit Pythagoras als die vollkommenen Proportionen in der Musik gelten. Und Hermann gestaltet nun eben seine Kompositionen so, dass sie eben auch das, was er theoretisch ausführt, zum Erklingen bringen.
Der Tübinger Musikwissenschaftler Stefan Morend berichtet von einer eigenen Notenschrift, die sich Hermann der Lahme ausgedacht habe. Auf diesem Gebiet musste etwas passieren, so viel war klar. Denn die überlieferte Art, Musik in schriftlicher Form festzuhalten, hatte erhebliche Mängel. Während anderswo die Grundlagen des bis heute gebräuchlichen, auf Notenlinien beruhenden Systems erfunden wurden, entschied sich Hermann auf der Reichenau für einen anderen Weg. Bei Hermanns Konkurrenz legte die Position jeder Note im System der Notenlinien die Höhe der Töne eindeutig fest. Nicht so bei Hermann. Er gab jeweils die Intervallschritte zwischen den Tönen an. Das war kompliziert und tückisch für die Sänger und Musikanten.
Diese Schrift von Hermann war eigentlich eine geniale Idee, dass nur die Intervallschritte zwischen den Tönen einer Melodie durch Zeichen und Buchstaben angezeigt werden. Das hat eigentlich gut funktioniert, war aber im Grafischen leider nicht so geschickt. Der Nachteil besteht auch darin, wenn Sie einmal sich versingen an einer Position, ist alles, was danach kommt, falsch.
Hermanns Notenschrift war also nicht praktikabel und konnte sich nicht durchsetzen. Er hat Handreichungen verfasst zur Kalenderberechnung oder für die Rechenmaschine Abacus. Er hat gedichtet und komponiert. Aber die mathematische Theorie, die neue Horizonte erschließen konnte, hat er nicht wesentlich vorangebracht. Dennoch war die Versuchung groß, ihn zu einem Genie des Mittelalters zu stilisieren. Damit haben Wissenschaftler wie Steffen Patzold von der Uni Tübingen ihre Schwierigkeiten.
Das ist eine Kategorie, die es im 11. Jahrhundert überhaupt nicht gibt. Also so denken die Zeitgenossen nicht über Autorschaft, über das Schöpferische eines Menschen. Das ist ein Konzept, das aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt. Die Zeitgenossen haben eher bewundert, dass jemand, der körperlich so sehr beeinträchtigt ist, solch große Werke hat schaffen können. Und wenn es überhaupt so etwas wie ein Nachdenken darüber gibt, dann denkt man eher sich Hermann als ein Gefäß, das begnadet ist von Gott und deswegen all dieses hat vollbringen können in seinem schwachen, geschädigten Körper.
Mittlerweile kursieren Schriften, in denen Hermann dem Lahmen die Rolle eines Schutzpatrons für Behinderte beigemessen wird. Sie fügen sich nahtlos ein in eine fromme Hermann-Überlieferung, zum Beispiel in Feringenstadt, einem Ort in der Nähe von Sigmaringen. Über dem winzigen Städtchen, eigentlich mehr Dorf als Stadt, die noch immer beeindruckende Ruine der Grafen von Feringen. Sie sind die Nachfolger jenes Adelsgeschlechts, dem Hermann entstammte. Besonders während des 19. Jahrhunderts blühte in der Gegend die Hermann-Verehrung auf. Irrtümlicherweise wurde er sogar Hermann von Feringen genannt. Dabei lagen mehrere Generationen zwischen ihm und der Zeit, als sich die Grafen auf ihrer neuen Burg etabliert hatten. Es bürgerte sich ein, Hermann als Heiligen zu verehren, obwohl er nie heilig gesprochen wurde. Selbst die Amtskirche in Gestalt des bischöflichen Ordinariats in Freiburg versuchte vergebens, diese Form der Volksfrömmigkeit einzudämmen, wie der Sigmaringer Kreisarchivar Edwin Weber herausfand.
Die verbieten beim Kirchenbau, dass man neue Altäre halt einrichtet, dass man halt einen Seiteneid hat, dem Hermann dem Lahmen widmet. Man ist bereit, so auf niederer Schwelle diese Hermannverehrung zu dulden, aber ein eigener Altar ist natürlich undenkbar. Aber hier in Feringen entwickelt sich über 200 Jahre eine besondere Liebe zu diesem vermeintlichen Patron, auch wenn den Feringern nicht bewusst ist, dass der im Grunde genommen mit ihrem Adelsgeschlecht unmittelbar nichts zu tun hat.
Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bekam Feringenstadt eine neue Grund- und Hauptschule. Eine Seite des Schulhauses schmückt ein farbiges Relief, ein verklärendes Bild. Hermann der Lahme als Mönch. Er schaut gesund in die Welt. Das Bodenseeklima scheint ihm zu bekommen. Zufrieden sitzt er in einem Rollstuhl, unterrichtet Kinder und Erwachsene. Sie sind hübsch mittelalterlich gekleidet. Auf einem Tisch ein Globus.
Das ist in den 50er Jahren entstanden, auf der einen Seite der Wissenschaftler, aber vor allen Dingen der Lehrer, der Vermittler. Man holt sich im Grunde genommen immer bei dem Hermann das raus, was man aktuell und ganz pragmatisch halt im Grunde genommen selber sucht. Es ist eine Form von Projektion, eindeutig.
Weil man letztendlich so wenig Gesichertes über Hermann den Lahmen weiß, eignet er sich für Projektionen, für klischeehafte Bilder und Legenden, die sich um ihn ranken. Und wie begegnete die klösterliche Gemeinschaft auf der Reichenau ihrem berühmten Mitbruder, der herumkam und interessante Aufträge annehmen konnte? Felix Heinzer von der Universität Freiburg.
Natürlich bleibt ein Mann wie Hermann Mitglied dieser klösterlichen Gemeinschaft, aber es war schon offensichtlich so, dass man in einem größeren Umfeld wusste, da gibt es diese herausragenden Figuren an solchen Orten und deren Dienste hat man dann halt in Anspruch genommen. Aber sie mussten natürlich auch sozusagen die Erlaubnis ihres Vorgesetzten, also des Abtes, einholen, aber das hat er wahrscheinlich auch gerne gegeben, weil das ja nun auch wieder etwas war, mit dem eine Abtei nach außen auch prunken konnte, genauso wie mit vorzüglichen Schreibern oder Buchmalern oder irgendwie sowas. Ne? Also das sind ja so Exzellenzaspekte, mit denen sich solche Gemeinschaft auch nach außen profiliert. Ne?
Hermann der Lahme, geboren 1013. Vor 1000 Jahren. Eine Geistesgröße des 11. Jahrhunderts, berühmt schon zu seiner Zeit. Als er 1054 gestorben war, wurde er nicht wie ein normaler Mitbruder in seinem Kloster beigesetzt, sondern am Sitz seiner Familie im oberschwäbischen Altschausen. In einer Kapelle des Schlosses ist eine Reliquie mit sterblichen Überresten Hermanns aufbewahrt, eine Ehre, die sonst nur Heiligen zuteil wird. Dort, in Altschausen, befindet sich auch das Grab seiner Mutter Hildrud. Hermann verehrte sie sehr. Er liebte sie. Und er widmete ihr ein Gedicht. Es ist in lateinischer Sprache in die Grabplatte eingemeißelt.
Mater Egenorum, spes auxiliumque suorum, hoc Hildrud tumulo debita reditum.
Mutter der Bedürftigen, der Ehren, Hoffnung und Hilfe, das war Hildrud. Gebt, was der Erde gehört, hier dem Grab zurück. Keusch schloss nur einmal sie den heiligen Bund der Ehe, widmete dem göttlichen Dienst ihr Sinnen und das Herz. Mildtätig und fromm erfreute sie die Armen mit Kleidung, Speise und Fürsprache, wo es die Not erforderte. Auch sanftmütig und duldsam war sie und nie streitsüchtig. So gefiel sie der Welt und, wie wir hoffen, dem Herrn.
Consule rumorem quaqua versum popularem.
Dies, glaube mir, dichte ich weder in eitler Rede noch mit prunkendem Lob rühm ich als Sohn die Mutter. Frage die Stimme des Volkes ringsum in den Auen der Heimat, wenn du wissen willst, dass ich nur wenig von vielem berichtete. Stark im Glauben, sicher in der Hoffnung, reich in der Liebe, schied sie an den Iden des Monats Januar glücklich aus dem leidigen Leben. Und viele weinten vor Schmerz Tränen ihr nach.